Heute Nachmittag geht es um das Buch Esther, der Konflikt zwischen Fleisch und Geist. Ich lese nochmals vor, wie zu diesem Thema eingeladen worden ist. Das Buch Esther ist eines der seltsamsten Bibelbücher überhaupt. Der Name Gottes fehlt. Über Gebet, Opfer, Priester und Propheten wird nicht gesprochen. Umso verblüffender ist die Entdeckung, dass grundlegende neutestamentliche Lehren, die besonders in den Briefen an die Galater und die Römer ausgeführt werden, in bildlicher Form darin vorweggenommen und bis in kleine Details veranschaulicht werden. Es geht um den Konflikt zwischen Fleisch und Geist. Wir entschlüsseln zusammen ein atemberaubendes Drama. Sobald man die Personen und ihre Darsteller einmal kennt, geht das Ganze auf wie ein Puzzle. Dabei ist alles von ganz praktischer Bedeutung für den Lebensalltag als Christ. Wer die Belehrungen des Buches Esther beherzigt, hat auch den Schlüssel zur Lösung vieler geistlicher Probleme und zwischenmenschlicher Konflikte aller Art in Ehe, Familie, Gemeinde und Beruf. Wir wollen zuerst uns ein paar Gedanken machen zur Geschichtlichkeit des Buches Esther. Das ist wichtig, weil die liberale, gottlose Theologie das Buch Esther wie einen ungeschichtlichen Roman behandelt. Es geht in diesem Buch allerdings schon im ersten Vers um eine wichtige geschichtliche Persönlichkeit, nämlich Ahasveros. Ich lese gleich Verse 1 bis 4. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte. In selbigen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Thron seines Königreiches saß, der in der Burg Susan war, im dritten Jahr seiner Regierung, da machte er ein Gastmahl allen seinen Fürsten und Knechten, in denen die Mächtigen von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Landschaften vor ihm waren. Als er den herrlichen Reichtum seines Königreiches und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, sehen ließ. Das Buch beginnt mit einem wichtigen König der Geschichte und einem Megafest von einem halben Jahr. Zunächst einmal zum Namen Ahasveros. Hebräisch liest sich das Achashverosh. Das ist die hebräische Aussprache des altpersischen Namens Cheshayarshan. Das ist einfach hebräisch umgesetzt. Also nicht übersetzt, sondern hebräisch ausgesprochen. Von einer Sprache in die andere passt man ja Namen oft ein bisschen an. Darum der Name Yeshua wurde im Griechischen ausgesprochen als Jesus. Das ist aber nicht eine Übersetzung, sondern einfach die griechisch angepasste Aussprache. Oder im Italienischen Gesù. Das ist keine Übersetzung, aber es ist italienisch angepasst an die Aussprachegewohnheit. Also Achashverosh ist die hebräische Anpassung des altpersischen Cheshayarshan. Wobei die alten Griechen, die haben ihn genannt Xerxes. Also im Griechischen wurde das noch mehr abgeändert, aber der griechischen Sprache angepasst, Xerxes. In der Geschichte bekannt darum als Xerxes der Erste. Er regierte von 486 bis 465 vor Christus. Da merkt man schon einen deutlichen Unterschied zu Märchen. Märchen beginnen nicht mit einer großen Persönlichkeit der Geschichte und dann sogar noch mit der Angabe des Regierungsjahres hier im dritten Jahr seiner Regierung, so dass man genau datieren kann, aha, Esther 1 beginnt 483 vor Christus. Das haben wir bei Hänsel und Gretel nirgends gefunden, ja? Wir wüssten immer noch nicht, wo dieses Lebkuchenhaus ist, in welchem Wald, irgendwo ein dunkler Wald. Und niemand weiß, in welchem Jahrhundert, ja? Und so weiter. Das sind Märchen. Aber hier haben wir vom ersten Vers an ganz klar Geschichte. Dieser Ahasveros ist nicht nur in der Geschichte sehr wichtig, sondern eben auch in der biblischen Prophetie. Er wurde in Daniel 11 vorhergesagt. Daniel lebte ja im 6. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit, als die Babylonier das Weltreich hatten. Und er hat auch erlebt, wie dann die Perser und Meder Babylon besiegt hatten und die Weltherrschaft bekamen. Aber da hat er noch die Prophetie bekommen, Daniel 11, 1. Ein Engel spricht: Und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz. Das war also noch im Jahr 538 vor Christus. Darius der Meder, erstes Jahr. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Nun, zur Zeit dieser Prophetie war Darius, der Meder, Unterkönig von König Kores, der Babylon erobert hatte. Und wenn man nun die Dynastien durchgeht, die Königsdynastien, dann gab es tatsächlich nach Kores noch drei Könige und der vierte war dann Xerxes, der erste. Manche kämen nicht auf genau diese Zahl, würden einen weniger nennen, weil sie nicht wissen, dass es noch einen König gab, der nur 3 Monate regiert hatte. Das war der König Gautama. Der wird übrigens auch in Esra 4 unter dem Namen Artasasta genannt. Wenn man den weglässt, geht es nicht auf. Man muss wirklich alle Könige nehmen. Und dann ist Xerxes effektiv der vierte und der hat einen sprichwörtlichen Reichtum sich angeeignet. Genauso wie es hier steht, der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und dieser Xerxes hat durch seinen Reichtum motiviert, eine Armee auf die Beine gestellt, wie das die Menschheit bis dahin wohl noch nie gesehen hatte. Und diese Armee hat er aufgestellt, weil er den Wunsch hatte, obwohl das Persische Reich schon so groß war, bis nach Indien, bis nach Äthiopien, er wollte auch Griechenland. Der Griff nach Europa. Und da hat er diese Armee aufgestellt und ist gegen die Griechen losgegangen. Und das haben wir in der Schule gelernt, hoffentlich. Das war eine totale Pleite. Das waren die berühmten Perserkriege. So hatten wir die im Geschichtsunterricht lernen müssen. Die Perserkriege gegen Griechenland, die aber mit einer ganz erstaunlichen Niederlage der Perser endeten. Die Griechen haben sich heldenmütig gewehrt. Nun, das ist genau, was wir hier haben. Und wenn er durch sein Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Hat er gemacht, nur hat er nicht gewonnen. Der Text sagt nicht, er wird gegen Griechenland siegen. Nur eine riesige Kampagne gegen sie starten. Das waren die Perserkriege. Und dann Etwa 150 Jahre später stand ein 20-Jähriger auf. Mit 10.000 Soldaten. Er war immer noch geprägt, tief verletzt in der griechischen Seele. Was haben uns die Perser damals nicht alles angetan? Und aus Rache geht er, es war Alexander der Große, mit seinen Truppen gegen die Perser vor. In der sagenhaften Zeit von 13 Jahren erobert er das ganze persische Reich bis nach Indien und zwingt es in die Knie. Nun, das ist genau Vers 3 hier. Daniel 11, Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Also zwischen Vers 2 und 3 liegen 150 Jahre. Aber sie hängen ganz eng zusammen, weil die Kriege von von Xerxes, also von Ahasveros, die haben überhaupt diesen Feldzug Alexanders motiviert, als Rachefeldzug. Und darum kam dieser tapfere König, und er hat ein riesiges Reich zusammengebracht. Aber, Vers 4 sagt, und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Ja, kam war aufgestanden, in 13 Jahren hat er alles erobert, mit 33 Jahren auf dem Höhepunkt seines Lebens stirbt Alexander wahrscheinlich an Malaria in der Stadt Babylon, nachdem er den Turm zu Babel wieder aufbauen wollte. War es vorbei. Und die Nachfolge war nicht gesichert. Denn das Baby war noch im Bauch seiner Mutter. Und so kam es zu Auseinandersetzungen. Die Generäle zettelten einen Bürgerkrieg an, der jahrelang dauerte. Das war das, was wir in der Geschichte vielleicht gelernt haben, als die Diadochenkriege. Diadochen heißt Nachfolger. Das waren die Nachfolger von Alexander, die kriegten. Und schließlich haben sie das Riesenreich Alexanders in vier große Blöcke auseinandergerissen. Und zwar, wenn man das mal auf dem Putzger, auf dem geliebten oder gehassten Schulatlas nachschaut, wunderbar, jedes der Teilreiche kann man schön einer Himmelsrichtung zuordnen. Norden, Süden, Westen, Osten. Und das steht hier in der Bibel. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Genau so ist es geschehen. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Ja, der kleine Herkules, der kurz nach seinem Tod geboren wurde, der war kein Nachfolger. Also nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden. Mit Ausschluss von jenen. Das heißt mit Ausschluss eben seiner Nachkommen. Ja klar, jedes Teilreich war nicht mehr so mächtig wie das ursprüngliche, glänzende griechische Alexanderreich. Aber sehen wir die Bedeutung von Ahasveros in der Geschichte. Wir haben im Buch Daniel ja die großen Weltreiche prophezeit, Daniel 2 und 7, zuerst Babylon, dann Persien, Griechenland und dann sollte noch Rom kommen. Das waren die großen Weltreiche, wie wir das auch in der Schule lernen mussten, wenigstens der Spur nach. Und dann kam kein Nachfolgereich mehr. Dann kamen nur noch die Barbaren und die haben da alles kaputt gemacht. Ja, ich sage jetzt nicht, woher die kamen. Aus dem Norden der Schweiz und auch noch aus dem Osten. Aber sehen wir, wie eben dieser Ahasveros aus dem Buch Esther in der ganzen Weltgeschichte, in der Abfolge dieser großen Reiche, eine wichtige Rolle gespielt hatte, denn er hat gewissermaßen den Antrieb gegeben, dass das Dritte Reich kam, das Alexanderreich. Wenn man das Buch Esra liest, da haben wir die Geschichte, wie die Juden nach dem Untergang des Babylonischen Reiches, als die Perser die Macht übernommen hatten, zurückkehren durften in ihr Land, ab 538 vor Christus. Da wird beschrieben, wie Zerubabel zurückkehrte, wie er alles wieder neu eingerichtet und aufgebaut hat, der Tempel wieder gegründet wurde. Aber wenn man weiterliest, Esra 7, dort kommt dann später Esra zurück aus der Gefangenschaft ins Land und er reformiert, geistlich erneuert er das jüdische Volk, lehrt die Bibel, die Tora. Und da meint man vielleicht beim oberflächlichen Lesen, Kapitel 7 kommt sogleich auf Kapitel 6. Aber wenn man die genaue Chronologie durchrechnet, der Könige, stellt man fest, da gibt es eine Lücke von 58 Jahren zwischen Esra 6 und 7. Aber genau in diese Lücke, scheinbare Lücke, fällt die Geschichte des Buches Esther. So kann man das ganz schön biblisch einordnen. Die Archäologie konnte die Exaktheit und detaillierte Richtigkeit vieler Angaben im Buch Esther bestätigen. Ich empfehle besonders in diesem Zusammenhang das Buch von Gerhard Meyer, das Buch Esther in der Wuppertaler Studienreihe. Die Qualität dieser Bücher ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt manche, die sind ausgezeichnet und dann gibt es auch wieder schwächere. Aber das ist also sehr gut, gerade ausgezeichnet, gerade in geschichtlicher, archäologischer Hinsicht. Da findet man viel Material, um zu zeigen, das Buch Esther ist absolut, ein absolut präzises Geschichtsbuch. Kein Roman, kein Geschichtchen, sondern echte Geschichte. Und vielleicht noch ein kleines Detail. Ich hoffe, dass alle die Geschichte kennen aus der Sonntagsschule. Also das Buch Esther beginnt ja mit eben diesem großen Fest von Ahasveros. Und da wollte er auf dem Höhepunkt des Festes seine Frau Vasti vorführen. Die verweigerte den Befehl, weil sie einfach keine Lust hatte. Und das war doch schockierend für die Heiden, dass Frauen, die ihre Stellung in der Schöpfung nicht mehr anerkennen wollten. Was ich mal vorstellen, die SP-Frauen, die würden Sturm laufen. Aber für die Heiden war das klar. Wenn der Mann sagt, was, die soll doch bitte erscheinen zum Fest, dann sollte sie auch erscheinen. Ja, also die SP-Frauen sind also offensichtlich heidnischer als die Heiden damals. Gut. Oder eben schlecht. Und das war so skandalös, dass die Berater des Königs sagten, da muss eine andere die Stelle von Vasti bekommen. Und dann wird gesucht im ganzen Königreich, durch ein Riesenreich, ja. Und schließlich wird Esther, ein jüdisches Mädchen, ausgewählt und sie muss Ahasveros heiraten. Aber genau diese Ehe benutzt Gott schließlich, um die Vernichtung, die Totalvernichtung der Juden damals zu verhindern. Ja, und jetzt ein kleines Detail. Wenn man das Buch Esther liest, stellt man fest, also das beginnt dann mit dem Fest im dritten Jahr. Da sind wir im Jahr 483 vor Christus. Dann in Kapitel 2 wird beschrieben, wie nun eine andere Königin gesucht wird. Und dann liest man 2, Vers 16. Und Esther wurde zu dem König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle die Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Merkt man etwas bei der Datierung? Das ist ja erst im 7. Jahr. Warum geht das so lange vom 3. bis zum 7. Jahr? Nun, das Buch Esther gibt keine Auskunft, aber jetzt kann man in den Geschichtsbüchern nachschauen. Dann stellt man fest, aha, da waren die Perserkriege dazwischen. Der hatte keine Zeit, der war am Kriegen. Aber da sieht man die Präzision des Buches Esther. Der Schreiber schreibt die Geschichte, was wichtig ist. Die Perserkriege sind da nicht von Bedeutung. Aber man merkt nur schon an der Datierung, die ein scheinbares kleines Detail ist, es stimmt einfach absolut präzise mit der Weltgeschichte überein. Jemand, der da ein Geschichtchen erfunden hätte, der hätte nicht solche Präzision angewendet. Und dann erst noch stillschweigend Präzision, muss man sagen. Nun, wie sollen wir das Buch Esther studieren? Es gibt verschiedene Betrachtungsebenen. Wie jedes Bibelbuch, zuerst einmal müssen wir es geschichtlich studieren. Also jedes Bibelbuch will, wenn es uns Geschichte erzählt, als Geschichte gelesen werden. Es ist die Zeit der persischen Weltherrschaft. Das jüdische Volk ist immer noch in der Zerstreuung, weil nur ein Teil aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren wollte ins Land Israel. Und es war die Zeit, wo der Plan zur größten und totalsten Judenvernichtung geschmiedet wurde. Nicht wahr? In diesem Bereich von Äthiopien, Afrika, über Israel, das gehört ja auch zum Persischen Reich, Libanon bis hinauf nach Türkei, dann bis nach Indien, in diesem Bereich wohnten alle Juden. Damals gab es noch keine Juden in New York oder so, ja? Weil es New York natürlich noch nicht gab. Aber in diesem Bereich waren wirklich die ganze Judenheit zusammen. Und der Plan, sie überall zu vernichten, hätte wirklich zur Auslöschung geführt, perfekter als bei Hitler. Hitler wollte ja beginnen mit der europäischen Judenheit und dann bis nach Russland, aber damit hatte er noch nicht alle Juden, wenn er die hätte umbringen können. Denn es gab die Juden in Amerika, es gab die Juden in den arabischen Ländern und so weiter und so fort, über die ganze Welt gewissermaßen zerstreut. Aber da wäre die Judenvernichtung perfekt gewesen. Und da sehen wir auch, warum das Buch Esther so wichtig ist. Es geht um das Schicksal des auserwählten Volkes. Dann können wir das Buch aber auch praktisch lesen. Wenn wir es so lesen, wie es da steht, merken wir Gottes Vorsehung in unserem Leben. Weil, obwohl Gott nicht erwähnt wird in diesem Buch, sehen wir, wie Gott handelt und die Umstände bis ins Detail so führt, dass letztlich alles seinem Plan und dem Wohl seines Volkes dienen muss. Und da können wir das eben sehr praktisch übertragen. Wir sehen, Gott ist ein Gott, der handelt im Leben, in der Geschichte und im persönlichen Leben. Er hat alles in der Hand, auch die Zeit bis ins Detail hat er in seiner Hand. Da sehen wir Gottes Vorsehung. Es war eine Zeit, in der sich Gott verborgen hat. Nicht wahr? Die Juden haben sich schon schwer getan. Warum ist das Buch Esther unter den anerkannten Büchern der Bibel, obwohl der Name Gottes nicht vorkommt? Aber man hat eine sehr gute Antwort gewusst im rabbinischen Judentum anhand von 5. Mose 32, Vers 20, wo es heißt, und er sprach, Gott, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Gott sagt, ich verberge mich vor ihnen, wegen ihrer Untreue, wegen ihrer Sünde. Und so hat man verstanden, dieses Buch beschreibt eine Zeit, in der Gott sich zurückgehalten hat, verborgen hat, obwohl er da war. Aber wegen all der Sünde im Volk Israel und dem jüdischen Volk hat Gott sich nicht so deutlich geoffenbart wie zu anderen Zeiten. Und darum wird der Name Gottes nicht genannt. Das ist eigentlich sehr interessant, gerade in Verbindung mit der modernen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Der Zweite Weltkrieg hat ja eigentlich, könnte ich sagen, alle philosophischen Ideale Europas erschüttert. Ich war, muss ich vorstellen, 500 Jahre früher meinten die Gescheitesten in Europa, wir müssen die Leute, die Masse nur ein bisschen bilden und ihnen schöne Künste beibringen und mit Musik und so weiter. Der Mensch wird immer besser werden durch humanistische Bildung. Und da gab es einen genau in dieser Schiene, der hieß Herr Pestalozzi, der hat dann bei uns die Schule eingeführt. Aber aus diesem humanistischen Ideal heraus, dass Bildung den Menschen besser macht. Übrigens, der alte Beethoven hat seine Sinfonien nicht nur einfach komponiert, weil er gut komponieren konnte, sondern er sagte sich, der Mensch wird durch schöne Musik wird er besser. Und das ist eine Lüge. Das ist die Lüge des Humanismus. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Da wurde deutlich, der Mensch ist eine Bestie. Er braucht nur die Gelegenheit dazu. Das hat also alles erschüttert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging ja, war ja einer der Juden, die nach Amerika flüchten konnten, Buber, Martin Buber. Und er hat dann Vorträge gehalten mit dem Titel Gottes Finsternis. Sein Wort hat er selber erfunden. Es gibt ja nur, im Deutschen gibt es nur das Wort Sonnenfinsternis. Das bedeutet nicht, dass die Sonne nicht mehr da ist, sondern die Sonne ist verborgen. Und Gottes Finsternis wollte sagen, Atheismus ist falsch. Gott existiert, aber wir leben in einer Zeit seit Auschwitz, wo Gott sich nicht mehr gleich zeigt. Wo der moderne Mensch Gott nicht mehr so wahrnimmt, wie er in früheren Zeiten Gott wahrnehmen konnte. Ich weiß, da gibt es Leute, die fragen sich, warum ist das so? In unserer Gegend, sagen wir zwei Generationen früher, da war es normal, dass jeder in die Kirche ging und heute ist es normal, dass keiner in die Kirche geht. Da ist doch etwas geschehen. Das hängt zusammen mit dieser Gottesfinsternis des modernen Menschen. Und die Zeit Esthers war auch so eine Zeit. Gott verborgen, der Name Gottes nicht genannt, aber Gott ist da. Und wer Gott wirklich in Gottesfurcht erkennen will, der kann ihn erkennen. So wie es in Sprüche 3 heißt, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wir müssen in den Umständen des Lebens erkennen, ja natürlich, hier handelt Gott. Mein Leben ist nicht eine Reihe, eine Kette von Zufällen, sondern wenn ich mein Leben überschaue, sehe ich, da ist ganz klar ein Plan dahinter. Ja, das ist sehr praktisch, nicht wahr? Und dann sehen wir in einer solchen Zeit Esthers ermutigende Treue, Mordechais Liebe zum Volk Gottes und wir sehen, wie selbst in einer solchen Zeit das Volk Gottes erleben konnte, wie es aus Finsternis heraus ins Licht geführt wurde. Eine dritte Ebene ist die prophetische. Wir haben in dieser Geschichte einen Vorgeschmack auf die Drangsal Jakobs. In Jeremia 30, Vers 7 wird die große Drangsal, die die ganze Welt treffen wird, aber in ganz besonderer Weise Israel, diese 3,5 Jahre Weltkrieg vor der Wiederkunft Christi. In Jeremia 30 wird diese Zeit genannt die Drangsal Jakobs. Aber dort heißt es, Gott wird Israel, Jakob, aus dieser Drangsal heraus befreien. Und so ist diese Zeit, als das ganze jüdische Volk in der Existenz bedroht war, ein Vorgeschmack auf diese künftige Zeit. aus der Israel schließlich befreit wird. Esther versinnbildlicht den treuen Überrest Israels in der Endzeit. Zum Beispiel in Jesaja 10, Vers 20, 28, Vers 5 wird davon gesprochen, in der Endzeit, in dieser Zeit der großen Drangsal, wird es einen Teil des jüdischen Volkes geben, der umkehrt und wird in Treue dem Herrn nachfolgen, selbst in der größten Not. Und Gott wird diesen Überrest befreien. Esther versinnbildlicht in ihrer ganz persönlichen Treue diesen Überrest der Endzeit. Haman, der Judenhasser, ist ein Vorgänger des Antichrists. Der Antichrist wird zum Beispiel beschrieben in Daniel 11, Vers 36, einfach als der König. 2. Thessalonicher 2, dort ist er der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. 1. Johannes 2, Vers 18, dort wird er genannt der Antichrist. Offenbarung 13, 11 und folgende, dort ist er das Tier aus der Erde. Also Haman, dieser Judenhasser, versinnbildlicht den Antichristen, der den jüdischen Überrest hassen wird und ihn verfolgen wird. Mordechai weist hin auf den Befreiung bringenden Messias Jesus. Jesaja 59, 20 bis 21 spricht von dem Messias, wie er kommt, um sein Volk zu befreien. Das ist die prophetische Seite. Nun können wir noch eine vierte lehrmäßige Ebene unterscheiden. Wir sehen in diesem Buch eine Illustration des Konflikts zwischen Fleisch und Geist gemäß Römer und Galaterbrief. Das ist das Thema, was wir heute miteinander besehen wollen. Nun, der Einstieg ist ein bisschen schwierig. Wir müssen nämlich in diesem geschichtlichen Drama zuerst mal wissen, wer sind die Personen und was stellen sie dar. Jetzt geistlich übertragen. Also die Personen und ihre Darsteller. Und auch die Bühnenbilder müssen wir uns aneignen. Und da wird manch einer etwas leer schlucken. Das ist jetzt schon ein bisschen weit hergesucht. Aber ich freue mich darüber. Über jeden, der leer schluckt. Das sind nämlich diejenigen, die denken. Die wollen nicht einfach alles abnehmen, sondern das muss auch nachvollziehbar sein. Aber ich lasse zuerst leer schlucken und behaupte einfach, das bedeutet jenes. Und dann machen wir den Test, wir gehen durch das ganze Buch Esther durch alle 10 Kapitel und schauen, ob es aufgeht. Und wenn es am Schluss so aufgeht wie ein Puzzle, ein tausender Puzzle, unser Kleinster, der war in letzter Zeit so scharf auf große Puzzle, aber das ist klar, wenn am Schluss eines übrig bleibt und das bringt man einfach nicht rein, da ist irgendetwas schief gegangen, oder? Ein Puzzle muss am Schluss absolut aufgehen und das wird die Schlusskontrolle sein am Ende des Bibelstudientages. Und wenn es nicht aufgeht, dann war alles nichts wert, ja? Also, Ahasveros, der auf dem Thron sitzt, Kapitel 1, das ganze Reich beherrscht, ist ein Bild der Seele des Menschen. Die Seele ist, das Wort Seele wird ja unterschiedlich gebraucht in der Bibel. Manchmal einfach bedeutet es Leben, nimm meine Seele von mir, das heißt, lass mich sterben. Aber oft bedeutet die Seele eben die Persönlichkeit des Menschen, das Ich. Psalm 104, Vers 1, lobe den Herrn, meine Seele. Das bedeutet, ich soll den Herrn loben. Das ist eine Selbstermutigung an sein eigenes Ich. In 1. Thessalonicher 5, 23 wird der Mensch beschrieben als eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Esther versinnbildlich den Geist des Menschen. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit, nach Psalm 77, Vers 7, nachzudenken, zu forschen, zu ergründen. Jetzt versteht man, warum es in Jesaja 30 heißt, dass die Pferde keinen Geist haben. Das sind zwar schlaue Fluchttiere, aber sie können nicht, wie wir Menschen, über den Sinn des Lebens nachdenken, über Gott nachdenken. Sie können auch keine Integrationsrechnungen machen und auch kein Einmaleins, nichts. Das hängt alles mit dem Geist des Menschen zusammen. Esther stellt den Geist des Menschen dar. Übrigens nach Römer 8, Vers 16 bezeugt der Geist Gottes unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also Gott, der Heilige Geist, kann unserem menschlichen Geist, der eben Gott wahrnehmen kann und der auch verstehen kann, begreifen kann, Gottes Botschaft, kann er die Gewissheit bezeugen, die Gewissheit der Gotteskindschaft. Seelisches können wir bei den Tieren auch finden, ja? Wir können bei manchen Tieren sogar eine sehr ausgesprochene eigene Persönlichkeit finden, auch verbunden mit echten Gefühlen. Man denkt zum Beispiel an den Hund, ja? Aber eben ein Geist in diesem Sinn hat der Hund eben nicht. Dann haben wir gerade am Anfang, als Veros an der Spitze des Perserreiches mit 127 Provinzen von Äthiopien bis nach Indien. Das Reich, in dem alles abspielt, gewissermaßen das ganze Bühnenbild als Hintergrund, das ist der Körper des Menschen. Der Körper ist ja auch so aufgebaut, dass er besteht aus verschiedenen Organen. Und diese Organe sind sogar in größeren Organsystemen geordnet. Zum Beispiel das ganze Organsystem des Blutes, des Herzes und des Blutkreislaufes und so weiter. Da haben wir also diese drei Aspekte des Menschen nach 1. Thessalonicher 5,23, Geist, Seele und Leib. Und eben diese Provinzen sind schön organisiert. Jede Provinz hat in sich eine gewisse Autonomie und ist dann doch wieder mit der anderen verbunden. Aber ganz an der Spitze wird alles kontrolliert von Ahasveros. Und so steht auch bei uns als Einheiten von Geist, Seele und Leib, da steht das Ich an der Spitze. Das regiert alles, ja? Wenn irgendwo am Hals hinten etwas beißt, dann befiehlt das Ich, kratzt dort. Nun haben wir Haman, dieser böse Haman. Er stellt das Fleisch dar. Ich war im Römerbrief, bezeichnet das Fleisch eben nicht einfach den Körper des Menschen, den Gott geschaffen hat, sondern das Fleisch ist eine Bezeichnung für die böse, sündige Natur von uns Menschen, diese Natur, die wir von Adam geerbt haben, die uns zum Bösen treibt und die wir als böses Verlangen wahrnehmen. Dieser böse Haman stellt das Fleisch dar, das im Römer- und Galaterbrief auch in der Einzahl genannt wird, die Sünde. Ja, die Sünde. Eine böse Natur, die nichts anderes will als Sünde hervorbringen. Man kann dem auch sagen, die Erbsünde. Denn diese böse Natur haben wir von Adam geerbt nach Römer 5, Vers 12 und folgende. Dann haben wir die 10 Söhne Hamans. Sie stellen dar die Leidenschaften und Lüste, wie sie in Galater 5, Vers 24 genannt werden. Wir haben Biktan und Teresh, zwei Kämmerer. Sie stellen die Sünden dar. Sünden in der Mehrzahl bezeichnen nicht die böse Natur im Menschen, sondern das, was der Mensch an Bösen tut. Die Tatsünden, ja? Also man muss gut unterscheiden, besonders im Römer- und Galaterbrief, zwischen Sünde und Sünden. Die Tatsünden. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. 1. Petrus 2, 24, er hat unsere Sünden an dem Holz getragen. Dann die Feinde der Juden stellen dar Satan und seine Engel. nach Epheser 6, Vers 10 und folgende. Mordechai ist ein Hinweis auf Gott. Das überrascht vielleicht, wie kann ein Mensch Gott darstellen? Nun, wenn wir denken an die Geschichte von Abraham und Isaaks Opferung, ist es uns klar. Abraham ist ein Hinweis auf Gott, den Vater, der bereit war, seinen Sohn zu opfern. Also kann ein Mensch so in seinem Handeln auf Gott hinweisen. Beziehungsweise Isaak auf Gott, den Sohn, hinweisen. Mordechai stellt also einen Hinweis auf Gott dar, aber je nach Zusammenhang, speziell auf den Vater oder auf den Sohn, auf den Heiligen Geist. Und das ist verständlich, denn die Bibel erklärt uns, es gibt nur einen Gott, aber es ist ganz klar, dass drei Personen in der Gottheit da sind. Das Volk der Juden bedeutet die Gemeinde. Und die Stadt Susan bedeutet das Herz. Die Stadt Susan ist die Hauptstadt, von dort aus regiert Ahasveros. Und in Sprüche 4, Vers 23 heißt es, dass man das Herz mehr bewahren soll als alles andere, denn von ihm aus gehen die Ausgänge des Lebens. Ja, von Susan aus gehen die Erlässe, die Beschlüsse. Das Herz ist gewissermaßen der Punkt, in dem alle Fäden der menschlichen Person zusammenkommen. Gut, jetzt haben wir genügend leer geschluckt. Jetzt gehen wir so Punkt für Punkt durch. Am Purimfest, da wird jeweils das ganze Buch Esther in der Synagoge durchgelesen. Also man kann es wirklich zügig in kurzer Zeit durchlesen. Wir werden einen großen Teil lesen, nicht ganz jeden Vers. Ich beginne in Kapitel 2, Vers 5. Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war mit den Weggeführten, die mit Jekonia, dem König von Juda, weggeführt wurden, welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und er erzog Hadassa, das ist Esther, die Tochter seines Oheims. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Also bevor das ganze Drama der Judenvernichtung losgeht, da finden wir die Geschichte von diesem Vetter Mordechai, der seine wohl viel jüngere Cousine Hadassa adoptiert und sie dann erzieht, weil sie eben ohne Eltern war. Hier haben wir das Thema Mordechai adoptiert Esther. Ein ganz interessantes Thema, Adoption. Ich hatte schon adoptierte Kinder in der Seelsorge, weil die irgendwie mit der Adoption Probleme hatten. Ja, gibt es, kann man auch verstehen. Aber dann muss man ihnen versuchen zu zeigen anhand der Bibel, dass Adoption etwas ganz Schönes ist, in Gottes Augen. Wir haben also hier schon mal alttestamentlich ein Beispiel von Adoption. Und dann ist es so, in Römer 8, Vers 15 und 23, Galater 4, Vers 5, Epheser 1, Vers 5, wird gesprochen über die Sohnschaft der Erlösten. Epheser 1, Vers 5 sagt, Gott hat die Erlösten vor Grundlegung der Welt zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Das griechische Wort Sohnschaft heißt Hyothesia. Hyos heißt Sohn. Hyothesia heißt Sohnschaft im Sinn, dass jemand gestellt wird in die Position eines Sohnes. Thesia kommt von Titemi, stellen, legen, setzen. Also Hyotesia heißt eigentlich Adoption, Annahme an Sohnes statt. In deutschen Bibeln wird oft übersetzt Sohnschaft, kann man nachschauen im Englischen, dann findet man dort Adoption, Adoption. Beides ist richtig. Es ist Annahme an Sohnes statt. Und vielleicht noch als Ermutigung für die Schwestern. In 2. Korinther 6, Vers 18 wird gesprochen von den Erlösten als Söhne und Töchter des Allmächtigen. Also die Bibel spricht ausdrücklich über Söhne und Töchter. Und der Begriff Sohnschaft umschließt natürlich auch die Tochterschaft. Das ist genauso, wie wenn es im Neuen Testament immer heißt, liebe Brüder, oder einfach Brüder. Oft, nicht in jedem Fall, aber oft ist mit dem Begriff Brüder auch sind auch die Frauen mit eingeschlossen. Ja, aus dem Zusammenhang, wenn man dann merkt, die Angesprochenen umfassen eben auch, da geht es auch spezifisch um Frauen. Eben doch nicht in jeder Stelle, aber sehr oft. Es gibt eben kein Wort auf Griechisch für Geschwister. Und darum sagt man eben im Plural, in der Mehrzahl, Brüder. Und da sind Schwestern normalerweise auch eingeschlossen. Übrigens, unser Wort Geschwister kommt von Schwester. Und wir freuen uns im Deutschen, dass die Brüder da auch mit eingeschlossen sind. Das wäre mal wieder etwas für die SP. Frauen. Ja, es ist einfach so, die Bibelsprache, und wir müssen die nicht verdrehen, ja, nach dem Zeitgeist. Aber das Richtige darunter verstehen. Also, wunderbar, Gott hat vor Erschaffung der Welt, hat er die Menschen gesehen, die einmal Christus annehmen werden als Erlöser. Und da hat er sie zuvor bestimmt, die sollen meine Söhne und Töchter werden. Durch Adoption. Also jeder Erlöser darf wissen, ich bin von Gott adoptiert. Und das heißt also, dass Gott an mir gewirkt hat. Wie hat er begonnen zu wirken? Nicht bei meinem Körper. Nicht bei der Seele und den Empfindungen. Die gehören natürlich alle dazu, die haben ja ihre Bedeutung. Sonst hätte ich nie Musik studieren wollen. Aber es ist doch so, dass Gott speziell unseren Geist anspricht, wenn er das Evangelium uns vorstellt und die Sündhaftigkeit uns beweist anhand der Gebote, dass wir sie nicht erfüllt haben, da wird es uns ganz klar, bewusst, nachvollziehbar. Ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Und so hat Gott eben an unserem Geist gewirkt, uns zur Bekehrung gebracht und so können wir nun die Überzeugung der Gotteskindschaft haben. Dann haben wir Mordechai wirkt an Esther, die auf den Geist des Menschen hinweist. Übrigens ist noch interessant, Geist auf Hebräisch, Ruach, ist Femininum, ein weibliches Wort, also die Geist. Darum passt es umso besser, dass es hier eben eine Frau ist. Ja, in der Evolutionslehre hat man ja lange daran festgehalten, die Größe des Gehirns ist ein Hinweis auf die Intelligenz, ja. Und es war ja schon lange bekannt, dass im Durchschnitt das Männergehirn größer ist als das Frauengehirn. Aber ihr müsst nicht traurig sein, liebe Schwestern, weil in der Zwischenzeit hat man auch Fortschritte gemacht in der Forschung und hat festgestellt, dass im Durchschnitt Inder einen größeren Gehirninhalt haben als Europäer. Und seither ist man dann auch davon weggekommen, dass die Gehirngröße etwas mit Intelligenz zu tun hat. Also, der Geist ist dargestellt durch eine Frau. Und nun eben haben wir das schöne Thema der Adoption. Söhne und Töchter des Allmächtigen. Ich werde euch aufnehmen als meine Söhne und Töchter. Nun, ein Unterschied zwischen Gotteskindschaft und Adoption. Jeder Erlöste ist auch ein Kind Gottes. Und nach Johannes 1, Vers 12 geschieht die Gotteskindschaft durch die Wiedergeburt. Das kann man eben bei der Adoption nicht. Man kann adoptieren, aber man kann nicht dem adoptierten Kind das eigene Leben vermitteln. Ja? Aber Gott kann das. Also einerseits hat er uns adoptiert, denn es gab eine Zeit, da waren wir ohne Gott. Verwaist. Und durch die Bekehrung wurde die Adoption durchgeführt und jetzt dürfen wir Söhne und Töchter sein. Aber das ist so perfekt geschehen, dass Gott durch die Wiedergeburt Wesen, die schon vorher existierten, sein Leben, das ewige Leben, das Leben seines Sohnes mitteilen konnte. Christus lebt in mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben in Person. Wer dieses Leben bekommt, als innewohnender Besitz, ist wiedergeboren. Er ist ein Kind Gottes. Also diese beiden Ausdrücke Sohnschaft und Gotteskindschaft sind zwei verschiedene Seiten der Medaille. Gotteskindschaft drückt aus, Gott hat sein eigenes Leben uns vermittelt und Sohnschaft bedeutet, wir waren einmal ohne Gott und jetzt haben wir diese Stellung als Kinder bzw. Söhne und Töchter bekommen. Ich war in der ganzen Bildersprache, das wird dann später noch alles viel klarer, steht Esther hier natürlich als Teil für das Ganze. Das ist ja etwas, gerade in der Poesie, etwas sehr Übliches. Zum Beispiel Matthäus 6, Vers 11 im Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dort steht der Teil, das Brot für die gesamte Nahrung. Also das dürfen auch Nudeln sein. Vielleicht nicht für alle, aber Hauptsache wir haben zu essen. Also Brot steht für lebenswichtige Nahrung an sich. Oder in 1. Mose 24, 60 wird über den Balken gesprochen, der eigentlich dort aber die Bedeutung hat für Haus. Also der Teil der Balken steht für das ganze Haus. Oder das ist 1. Mose 19, Vers 8. Und 1. Mose 24, 60, dort heißt es, dein Same besitzt das Tor seiner Feinde. Das Tor steht dort für die ganze Stadt. Der Teil steht für das Ganze. Die Römer haben dieses sprachliche Stilmittel genannt, pars pro toto, ein Teil für das Ganze. Gut, aber das kommt alles später noch klarer. Lasst euch nicht da verwirren, wenn das nicht ganz klar war, diese Erklärung. Nun gehen wir weiter. 2, Vers 19. Und zum zweiten Mal, und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden und Mordechai im Tor des Königs saß, Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordechai ihr geboten hatte. Und Esther tat, was Mordechai sagte, wie zur Zeit, da sie bei ihm erzogen wurde. In selbigen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, erzürnten Bigdan und Teresch, zwei Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde Mordechai kund. Und er berichtete es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais. Und die Sache wurde untersucht und wahr gefunden, und sie wurden beide an ein Holz gehängt. Und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken eingeschrieben. Also ein Mordanschlag auf den König durch die zwei Kämmerer. Mordechai kann Ahasveros warnen, das führt zu seiner Lebensrettung. Die Mörder oder die den Mord beabsichtigten, wurden an ein Holz gehängt und das Ganze wird geschichtlich fixiert in den persischen Chroniken. Und hier haben wir also das Thema, Mordechai rettet Ahasveros. Ich habe schon erklärt, bei Personen und ihren Darsteller, Bigdan und Teresch bedeuten die Sünden. Darum sind sie mit zwei Personen dargestellt. Ja, der Plural ist in der Grammatik zwei und mehr. Ja, so ist das. Einzahl ist eins und Mehrzahl ist zwei und mehr. Also haben wir zwei Personen, Bigdan und Teresch, die wollen Ahasveros töten. Nun, wir wissen, Sünden führen zum Tod, nach Jakobus 1, Vers 15. Die Endfrucht der Tatsünde ist der Tod. Aber in Hebräer 10, Vers 39 lesen wir davon, dass der Herr Jesus die Seele der Gläubigen errettet hat. Dort lesen wir von der Errettung der Seele. Also Mordechai rettet Ahasveros, der Herr Jesus rettet die Seele. Die Sünden wurden an das Kreuzesholz gebracht. 1. Petrus 2, Vers 24, der Herr Jesus hat unsere Sünden getragen auf dem Holz. Ja? Und nun ist das Ganze noch viel eindrücklicher, wenn wir lesen im Buch Esther, da werden Menschen gehängt an ein Holz. Dann denken wir an den Galgen. So wie die 10 Nazi-Verbrecher in den Nürnberger Prozessen gehängt wurden, ja? Und dann soll Streicher gerufen haben, Purim 1946. Ja, da waren sie gehängt. Aber die Perser, die sind die Erfinder der Kreuzigung. Und an ein Holz hängen bedeutet bei den Persern eben auch kreuzigen. Das muss nicht der Galgen sein. Und es ist sogar so, dass die älteste Bibelübersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die Septuaginta, die von den Schreibern des Neuen Testamentes oft benutzt wurde zum Zitieren, die übersetzt zum Beispiel an ein Holz hängen in Esther 7, Vers 9 und 8, Vers 12 ausdrücklich mit dem Ausdruck Stauroo, kreuzigen. Also ans Holz hängen heißt hier kreuzigen. Die Sünden, Migdal und Teresh, kommen ans Kreuz und die ganze Sache wird geschichtlich festgehalten. Der Jesus hat durch seinen Opfertod am Kreuz unsere Seele gerettet von den Sünden, die uns zu Tode gebracht hätten. Und das Ganze ist in der Bibel festgehalten. Die Bibel als geschichtliches, zuverlässiges Buch. Übrigens, der Ausdruck heißt hier ganz wörtlich am Schluss von Kapitel 2, das Buch der Chroniken heißt wörtlich das Buch der Zeitbegebenheiten. Ja, die Bibel ist das Buch der Zeitbegebenheiten. Das sehen wir daran, auch wie genau Jahreszahlen angegeben werden und Jahre von Königen und Herrschern und so weiter. Also da geht das mal schön auf. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ja, jetzt kommt Kapitel 3. Haman contra Mordechai. Und man beachtet den Anschluss. Nachdem Mordechai das Leben gerettet hat, heißt es, nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter groß. Und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai. Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugte und niederwarf, da wurde Haman voll Grimmes. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordechai allein zu legen. Denn man hatte ihm das Volk Mordechais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vertilgen. Also ausgerechnet, nachdem Mordechai Ahasveros rettet, bekommt Haman den höchsten Platz. Also im Widerspruch zu jeglicher menschlichen Logik. Aber man sagt ja, was ist schon logisch im Nahen Osten? Oder im Mittleren Osten, ja? Haman bekommt den höchsten Platz, verdient hätte es Mordechai. Und hier haben wir genau dieses Unlogische, wenn wir als Christen das Fleisch, die sündige Natur in uns regieren lassen, anstatt Christus, der uns errettet hat. So widersinnig ist das. Haman fordert Anerkennung von allen. Alle müssen sich vor ihm beugen, aber Mordechai beugt sich natürlich nicht. Und hier haben wir genau das, was in Galater 5, Vers 17 steht. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja? Dieser Konflikt in einem Christen, der Heilige Geist will genau das Gegenteil dessen, was das Fleisch in uns will. Und da ist eine Konfrontation, genau so wie wir sie hier haben. Mordechai beugt sich nicht, aber Haman möchte, dass er sich beugt. Das macht ihn wütend, voll Grimm. Ja, das gehört genau zu den Kennzeichen des Fleisches. Und Haman hasst nicht nur Mordechai, sondern er hasst auch sein ganzes Volk. Und hier lernen wir, das Fleisch, die sündige Natur des Menschen, das geht ja bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt nicht weg. Das bleibt. Wir bekommen Christus als das Leben in uns. Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Das Fleisch ist immer noch da, es entsteht ein Konflikt. Und dieses Fleisch wird nie besser. Das ganze Leben hindurch nie. Und das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, auch nach 40 Jahren Christsein wäre man immer noch zu jeder noch so schändlichen Sünde fähig. Dieses Wissen macht einen nachsichtig gegen andere, die gefallen sind. Nachsichtig in dem Sinn, dass man, nicht, dass man sagt, Sünde ist nicht so schlimm, das macht sowieso jeder, oder? Sondern in dem Sinn, dass wir uns bewusst sind, wir haben genau die gleiche Natur. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir nicht fallen. Also, und es ist so, dass dieses Fleisch eigentlich Christus hasst. Den Geist Gottes hasst und auch das Volk Gottes. Und jetzt versteht man auch, warum es so viele Probleme gibt unter Christen. Und dass die manchmal miteinander umgehen könnten, man kann es nicht glauben. Aber das Fleisch ist nach wie vor, auch nach 40 Jahren Dressur, ein bisschen besser geworden. Also, er hasst das Volk Gottes. Jetzt gehen wir weiter. Hamans Mordplan. 3, Vers 7. Haman geht zu Ahasveros und sagt, du hast da dein Volk in deinem Reich. Das ist ein ganz eigenartiges Volk. Die haben ganz eigene Gesetze. Die Tora. Und ich mache den Vorschlag, dass man veranlasst im ganzen Reich, dass man an einem bestimmten Tag dieses Volk umbringt. Natürlich, das bringt natürlich einen finanziellen Verlust. Genauso wie die Ausrottung der Juden in Europa wirtschaftlich und wissenschaftlich und künstlerisch und so weiter eine Katastrophe gebracht hat für Europa. Und die in diesen Hinsichten besten Leuten, die sind entweder umgekommen oder sind nach Amerika gegangen. Und jetzt sind die Europäer neidisch, weil die halt so viel Besseres können, ja? Gut, also, er möchte sie umbringen, aber sagt, ich werde dafür eine riesige Summe Ersatzgeld in die Kassen des Königs geben. Und das ist so ein richtiger orientalischer Herrscher, ein Lebemann, ja, gibt ihm die Erlaubnis. Vers 10, da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Jetzt hat er den Siegelring und nun kann Haman einen Brief verfassen lassen, der in alle Provinzen gebracht wird, dass an einem bestimmten Tag alle Juden umgebracht werden sollen. Der wird untersiegelt mit dem Siegelring des Königs und das Gesetz in Medo-Persien war, was ein König untersiegelt hat, kann man nie mehr rückgängig machen. Auch der König nicht mehr. Definitiv. Also, äußerlich war natürlich immer noch Ahasveros an der Macht, Aber in Tat und Wahrheit herrschte Haman. Und so ist es, als fleischlicher Christ hat man den Eindruck, ich sage, was geht in meinem Leben. Aber in Wirklichkeit regiert das Fleisch. Haman. Man hat gewissermaßen die Befehlsgewalt so intern abgegeben. Dann lässt Haman mit einer okkulten Methode, mit einem Los, dem Pur, das ist das Wort für Los, lässt er würfeln, um einen ganz bestimmten Tag festzulegen, und zwar den 13. Tag des 12. Monats. An diesem Tag sollen die Juden ausgerottet werden. Interessant ist, dass diese okkulte Methode dazu geführt hat, dass im Verlauf des Jahres die ganze Aktion so weit hinaus geschoben wurde. Denn gerade diese zeitliche Weite führt dazu, dass letztlich das ganze Drama kehren kann. Aber das ist schon interessant. Die Dämonen, die hinter solchen okkulten Methoden stehen, die können nicht tun, was sie wollen. Die können auch dann nur wahrsagen und richten in dem Rahmen, wie Gott das zulässt oder nicht zulässt. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Magie sich nicht gut eignet für Zirkusvorstellungen. Magie eignet sich nicht für Zirkusvorstellungen. Reine Magie, vielleicht gemischt schon, aber reine Magie nicht, weil manchmal funktioniert und manchmal nicht. Das können die nicht selber bestimmen. Das hat Gott in seiner Hand, ob er etwas zulässt oder nicht. Darum, das haut nicht hin. Und auch die Heiler im christlichen Bereich, manchmal haut es hin, manchmal nicht, das haben die nicht in der Hand. Also das ist das Dümmste, wenn sie einen Flyer herausgeben und sagen, jeder, der kommt, wird geheilt. Da kann man im Vorhinein sagen, das kommt schief raus. Ja? Gut, aber dann gehen wenigstens einigen die Augen auf. Also, hier wird dieser Tag festgelegt und dann werden mit der Schnellpost der Perser werden diese Erlasse in alle Provinzen von Afrika bis Indien ausgebreitet. Das steht alles in Kapitel 3. Und nun lese ich Vers 15. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilends aus und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen. Und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Ja, stimmt schön. Der Befehl geht aus der Burg Susan. Ausgänge des Lebens gehen von dem Herzen. Das ist natürlich nicht der Muskel gemeint, sondern einfach das Zentrum des Menschen. So wie der Muskel der Motor ist des ganzen Körpers, so ist das Herz im übertragenen Sinn das Zentrum des Wesens des Menschen. Da gehen die Beschlüsse aus. In diesem Zentrum herrscht Ahasverus, die Seele, ja? Und die haben nun eine ganz gute Beziehung, Ahasverus und Haman. Und sie trinken Alkohol. Man weiß, dass die alten Perser auf dem Gebiet des Alkohols ein Riesenproblem hatten. Darum wird so viel Alkohol getrunken im Buch Esther. Also, Freude! Das Fleisch herrscht. Äußere Freude, aber die Bibel sagt uns klar, die Stadt Susan war in Bestürzung. Und so lesen wir sehr schön in Sprüche 14, Vers 13, auch beim Lachen hat das Herz Kummer. Ja, das ist auch so am Stammtisch. Das ist ein äußerliches Lachen. Das ist nicht die innere Freude. Das Herz ist bestürzt und wenn ein Christ fleischlich lebt und dem Fleisch die Befehlsgewalt abgibt, dann kann er vielleicht lachen, aber das Herz ist niemals glücklich. Es ist in Bestürzung. Nun folgt Kapitel 4, Vers 1. Es ist gut, wenn man die Bibel genau liest, aber es ist auch gut, wenn man solche Flyer manchmal gut durchliest. Wegen Anmeldung und so und eben auch wegen Pausen. Also Kapitel 4, Vers 1. Und als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche. Und er ging hinaus in die Stadt und schrie mit einem großen und bitterlichen Geschrei. Nun stimmt das genau, überein. Mordechais Betrübnis wird hier vorgestellt. Mordechai schreit und weint. In Epheser 4, Vers 30 werden die Gläubigen aufgerufen, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und dann werden über verschiedene Sünden gesprochen, über Wut und Bosheit und so weiter. Jede Sünde betrübt den Heiligen Geist, der im Gläubigen wohnt. Mordechai schreit und weint in Sack und Asche. Aber auch das Volk Gottes ist betrübt wegen Haman. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn zum Tor des Königs durfte man nicht in einem Sackkleid eingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Das ganze Volk Gottes wird traurig. Und so ist es, wenn das Fleisch in unserem Leben herrscht, dann wird der Heilige Geist betrübt, aber wir betrüben auch das Volk Gottes. Dann geht es in der Familie kreuz und quer und es geht in der Gemeinde kreuz und quer und so weiter und so fort. Nachher kommen wir ab Kapitel 4, Vers 4 zu dem neuen Thema. Mordechai mobilisiert Esther. Und die Mädchen Esthers und ihre Kämmerer kamen und taten es ihr kund. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie sandte Kleider, dass man sie Mordechai anzöge und sein Sacktuch von ihm wegnehme. Aber er nahm sie nicht an. Nun wird Esther bewusst, dass etwas nicht gut geht, ja? Und was versucht sie? Das Ganze zu beschönigen. Sie schickt schöne Kleider, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Und das ist das Problem, wenn wir falsch handeln als Gläubige und versuchen, das zu beschönigen. Wer kennt das Problem nicht? Aber eines können wir wissen, wir können vielleicht Menschen damit überzeugen, aber hier lesen wir, Mordechai nimmt es nicht an. Der Heilige Geist akzeptiert das nicht. Da rief Esther Hatak, einen von den Kämmerern des Königs, den er zu ihrem Dienste bestellt hatte, und entbot ihn an Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Das ist gut. Wir müssen den Herrn fragen, was ist los in meinem Leben? Wo liegt das Problem? Wo liegt die Wurzel des Problems? Und nun, das entspricht schön Psalm 139, Vers 23, ein Gebet, das wir immer wieder so beten sollten. Das gehört zum ABC des Christentums. Psalm 139 steht auf dem Blatt, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Denn sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Also ein Weg, der letztlich zu Schmerzen, selbstverschuldeten Schmerzen führt. Und leite mich auf dem ewigen Wege. In Hiob 34, Vers 32 heißt es, was ich nicht sehe, zeige du mir. Ein kurzes Gebet. Unser Herz ist so trüglich, dass wir oftmals auch unsere eigenen Motive nicht wirklich durchschauen. Aber der Herr kennt uns und er kann es uns zeigen, was los ist. Und wir sehen, Mordechai reagiert. Vers 6. Da ging Hatak zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs lag. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war. Und den Betrag des Silbers, welchen Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden darzuwägen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Susan erlassenen schriftlichen Befehls, sie zu vertilgen, um sie der Esther zu zeigen und ihr kundzutun und um ihr zu gebieten, dass sie zu dem König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und für ihr Volk vor ihm zu bitten. Mordechai macht Esther klar, du musst jetzt handeln. Du musst das Problem lösen, das darf nicht stehen bleiben. Aber es gab ein Problem. Persische Gesetzgebung besagte, Man darf nur zum König in den Königssaal kommen, wenn man von ihm gerufen wurde. Sonst musste man sterben, außer der König, einfach so souverän, nimmt einen an. Also Esther war nun seit langer Zeit nicht mehr beim König, seit 30 Tagen nicht mehr beim König. Eigenartige Ehe, mache ich nicht so mit meiner Frau. Aber schon 30 Tage nicht mehr und es war klar, wenn ich einfach hineingehe, dann kann es sein, der bringt mich um. Aber Mordechai sagt, du musst gehen. Wenn du jetzt in dieser Zeit schweigst, wird Gott von einem anderen Ort her Rettung schaffen, aber du wirst umkommen. Da sehen wir, Mordechai war ein Prophet, der Schreiber des Esther-Buches. Und darum wurde das Buch auch als kanonisch anerkannt im Judentum. Schon eigenartig, wie er weiß. Wenn du nicht gehst, dann wird Gott einen anderen Rettungsplan haben. Gott ist nicht abhängig von dir. Ganz wichtig, in Lukas 17 sagt der Herr, wenn wir gedient haben, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Aber ich würde dort ein bisschen anders übersetzen. Nicht unnütz, das griechische Wort heißt nämlich unnütz oder unnötig. Und nirgends sehen wir, dass Gläubige, die treu dienen, dem Herrn unnütz sind. Aber sie sind nicht nötig. Er ist nicht von uns abhängig. Ich habe gerade vor kurzem eine CD gehört von einem falschen Apostel. Der hat richtig erklärt, Gott braucht uns. Wir sind Gottes Zentrale hier, wo wir durchspazieren auf dieser Erde. Das ist ein unglaublicher Hochmut. Da muss man sofort merken, was da für ein Geist dahinter ist. Nein, wir dürfen Gott dienen und dürfen dankbar sein, dass er uns braucht, aber er könnte es auch anders machen. Und er wollte Esther brauchen, aber wenn sie nicht wollte, dann hat Gott einen anderen Plan. Und Esther überlegt sich, sie fastet und betet. Vom Beten wird nicht gesprochen. Das ist typisch im Buch Esther. Sie fastet und schließlich, sie kommt zum Schluss, komme ich um, so komme ich um. Und am dritten Tag geht sie hinein und aufersteht. Der König streckt das Zepter entgegen und nimmt Esther an. Und sie kann ihm sagen, was sie wollte. Was möchtest du, Esther? Ich möchte den König und Haman einladen zum Essen. Das muss schon komisch gewesen sein für ihn. Die wagt das Leben, damit sie uns eine Privateinladung anbieten kann. Also so nebenbei gesagt, interessant, die Hingabe von Esther ist ein Hinweis auch auf die Hingabe des Herrn. Und er war bereit, alles zu geben. Und der dritte Tag, an dem sie hineinging, war gleichzeitig ein Hinweis auf den Tag der Auferstehung. Ja, wir sehen sogar im Alten Testament kann eine Frau ein Hinweis werden auf Christus. Genauso wie im Neuen Testament Frauen als Nachfolger des Herrn seine Nachahmer sein sollen und sind. Gut, jetzt gehen wir weiter. Ich lese Kapitel 5, Vers 1. Also da geht Esther hinein, sie wird angenommen und ich lese nun Vers 4. Nein, Vers 3. Und der König sprach zu ihr, was ist dir, Königin Esther? Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches und sie soll dir gegeben werden. Und Esther sprach, wenn es den König gut dünkt, so möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sprach der König, bringet eilends Haman her, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Diese Offerte ist ja schon toll. Bis zur Hälfte des Königreiches. Man muss sich vorstellen, von Äthiopien über Israel, Ägypten, Israel bis nach Indien. Israel selber war ja auch Provinz, unabhängig, war nicht unabhängig, sondern unterworfen. Er wusste ja nicht, dass sie eine Jüdin ist. Sie hat ja nie gesagt, was ihre Abstammung ist, denn Mordechai hat ihr gesagt, sag es nicht. Er selber hat gesagt, ich bin ein Jude. Können wir sagen, was ist das für ein Erzieher? Er selber tut etwas, was er den Kindern verbietet, ja? Ich werde sofort zur Rechenschaft gezogen, wenn ich das so mache. Aber Mordechai war offensichtlich ein Prophet. Der wusste, Esther muss schweigen und ich soll reden. Es ist offensichtlich so, dass manchmal es nicht das Gleiche ist, wenn zwei das Gleiche tun. Übrigens, Esther hieß ja jüdisch Hadassah, das heißt Myrte, dieser schöne Busch mit schönen Blumen. Ihr persischer Name war Esther, Stern. Das war der Deckname. Und das haben Juden auch später immer wieder in der Zerstreuung so gehandhabt, dass sie einen jüdischen Namen hatten. Ich habe zum Beispiel einen jüdischen Freund, der heißt Chaim. Aber für die Leute heißt er James. Ja, das ist sein Name nach außen, um die Identität zu verbergen. Eben immer im Zusammenhang mit drohenden Judenverfolgungen. In diesem Zusammenhang nur so ein anekdotisches Beispiel. Ich war als Teenager auf dem Bahnhof in Zürich und habe Traktate verteilt an Leuten, die da warteten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Da habe ich eine Frau, eine ältere Frau angesprochen und dann hat sie mit mir gesprochen, da habe ich gesagt, sind Sie Jüdin? Wissen Sie das? Das war doch eine von der älteren Generation, ja? Entsetzlich. Ja, sehe ich. Die Identität verbergen, denn das kann gefährlich sein. Und ich habe dann mit ihr Jesaja 53 gesprochen, habe ihr erklärt, übrigens, das Kapitel ist in der Haftara nicht enthalten. Wie wissen Sie etwas von der Haftara? Das wissen doch nur jüdische Leute. Ja, aber sieht man etwas von dieser Angst, die Identität preiszugeben? Und das war schon bei Esther so, eben Deckname. Ahasveros wusste nichts, sie ist eine Jüdin, aber sie hätte sagen können, ja bitte, die Hälfte des Reiches, toll. Dann evakuieren wir die Juden von Indien her, ja? Und da haben wir ein israelisches Großreich. Ha, der Traum des tausendjährigen Reiches und sogar noch größer als am Anfang des tausendjährigen Reiches wäre verwirklicht. Und Esther sagt, kommt doch bitte zum Mittagessen, zum Essen, ja. Schon eindrücklich. Und jetzt haben wir gerade Zeit, um Pause zu machen, eine halbe Stunde. Dann gehen wir in dem spannenden Drama von Esther weiter.